Ägyptische Expedition. Vorgeschichte. Der Frieden von Campo Formio beendete den ersten Koalitionskrieg zugunsten Frankreichs. Danach blieb Großbritannien das einzige einflussreiche europäische Land, das weiterhin Krieg gegen die Französische Republik führte. Die Niederlagen bei Kap St. Vincent und bei Camperdown machten eine Invasion Englands unmöglich. Deshalb suchte die französische Regierung nach neuen Wegen, um Großbritannien zu schwächen. Die Entscheidung für Ägypten. Ägypten unterstand seit dem frühen 16. Jahrhundert den Osmanen. Schon im 15. Jahrhundert waren französische Kaufleute zahlreich dort vertreten. Frankreich pflegte außerdem enge Kontakte zum Osmanischen Reich. Ismail Bey, der mamlukische Scheich al-Balat, regierte Ägypten im Auftrag der Osmanen und galt als Freund der Franzosen. Er starb 1791 während einer Epidemie in Kairo. Danach übernahmen seine Rivalen Ibrahim Bey und Murad Bey die Macht. Sie richteten ihre Politik gegen die in Ägypten lebenden Franzosen. Die französischen Kaufleute litten zunehmend unter Repressionen und baten um Hilfe. Frankreich sah nun zwei Gründe für ein Eingreifen. Erstens war Paris seit 1536 Verbündeter des osmanischen Sultans und konnte sich darauf berufen, dessen Autorität wiederherzustellen. Zweitens stellte sich Frankreich seit der Französischen Revolution als Befreier Ägyptens von der feudalen Mamlukenherrschaft dar. Die Entscheidung von 1798 beruhte jedoch auf einem Geflecht aus geostrategischen, wirtschaftlichen, politischen und persönlichen Motiven, untermalt von den Idealen der Revolution. Napoleon betrachtete die Eroberung Ägyptens als wichtigsten Schritt, um die großen Handelsvorteile Großbritanniens im Verkehr mit Indien abzuschneiden und London zu Zugeständnissen zu zwingen. Im August 1797 schrieb er an das Direktorium: Les temps ne sont pas éloignés, où nous sentirons que, pour détruire véritablement l'Angleterre, il faut nous emparer de l'Égypte. Die Zeit ist nicht mehr fern, in der wir fühlen werden, dass wir, um England wirklich zu besiegen, Ägypten einnehmen müssen. Eine Besetzung Ägyptens hätte den Franzosen die Herrschaft über das östliche Mittelmeer und das Rote Meer gebracht. Das hätte die britische Wirtschaft stark geschwächt. Nach einer gelungenen Landnahme war sogar ein direkter Angriff auf den britischen Besitz in Indien denkbar. Seit sich Frankreich und Spanien 1796 verbündet hatten, zog sich die Royal Navy 1798 aus dem Mittelmeer zurück. Aus Gründen der Geheimhaltung verfasste der Präsident des Direktoriums eigenhändig den Befehl an Napoleon. Darin stand, dass die Expedition aus 36.000 Soldaten der alten italienischen Armee bestehen sollte. Hinzu kamen Offiziere und Generäle nach Napoleons Wahl sowie zahlreiche Wissenschaftler und Handwerker. Die Finanzverwaltung sollte Napoleon alle 10 Tage 1,5 Millionen Francs überweisen. Außerdem durfte er 3 der insgesamt 8 Millionen Francs aus dem sogenannten Berner Schatz nutzen, den die unterlegene Eidgenossenschaft nach der Gründung der Helvetischen Republik zahlen musste. Im März 1798 beschloss das Direktorium offiziell die Expedition nach Ägypten und ernannte Bonaparte zum Oberbefehlshaber der Armee d'Orient. Er sollte zunächst Malta besetzen und anschließend Ägypten erobern. Nach der Besetzung Ägyptens sollte er eine Verbindung nach Indien herstellen und das Rote Meer sichern. Das hätte die Briten aus dem Orient verdrängt und den Weg für eine spätere französische Expedition nach Indien geebnet. Die Vorbereitung der Expedition. Die Vorbereitungen für die Expedition lagen in Toulon, Marseille, Genua, auf Korsika und in Civitavecchia. Napoleons Stabschef Louis Berthier koordinierte die Arbeiten. Für den Transport wurden rund 300 Schiffe eingezogen, 13 Linienschiffe und ebenso viele Fregatten unter François-Paul Brues de Galliers übernahmen den Schutz. Bis zum 11. Mai zählte die Orientarmee etwa 30.800 Infanteristen, 3.475 Kavalleristen und 1.660 Artilleristen. Dazu kamen 60 Feldgeschütze und 40 Belagerungsgeschütze. Zusammen mit Künstlern und Forschern stieg die Gesamtzahl auf ungefähr 38.000 Menschen. Um zu verhindern, dass die Nachricht des geplanten Vorstoßes nach Ägypten vorzeitig durchsickerte, sollten Handelsschiffe, die den Verband sichteten, festgesetzt bleiben, bis die Franzosen Alexandria erreichten. Am 19. Mai gab Napoleon an Bord seines Flaggschiffes L'Orient das Signal zum Auslaufen aus Toulon. Die Flotte folgte der Küste der Provence bis Genua und wandte sich dann südwärts nach Korsika. Bis zum 30. Mai blieb sie in Sichtweite der Ostküste, überquerte die Straße von Bonifacio und segelte entlang der sardischen Küste, um sich mit den aus Civitavecchia kommenden Einheiten zu treffen. Am 3. Juni erreichte Napoleon die Meldung über britische Kriegsschiffe bei Sardinien. Er schickte ein Geschwader zur Aufklärung. Da keine britischen Schiffe gefunden wurden, befahl er, nicht länger zu warten. Der Verband steuerte nach Südosten, passierte am 7. Juni Mazara del Vallo und Pantelleria und erfuhr dort von einer britischen Verfolgung. Napoleon nahm daraufhin Kurs auf Malta, erreichte die Insel am 9. Juni und vereinte sich mit den 56 Schiffen aus Civitavecchia. Damit war das Expeditionsheer vollzählig und segelte in Richtung Sizilien. Bereits am 5. Juni hatte es die Südspitze Sardiniens umrundet. Verlauf: Napoleon Bonaparte erreichte Malta am 9. Juni. Die Malteserritter, welche die Insel seit 1530 beherrschten, leisteten kaum Widerstand. Bonaparte verließ Malta am 18. Juni in Richtung Alexandria. In der Nacht vom 22. auf den 23. Juni entkam er nur knapp britischen Verfolgern. Am 1. Juli erreichte die Armee d'Orient nach einer 6 Wochen langen Überfahrt die ägyptische Küste und landete wenige Kilometer westlich von Alexandria. Am 2. Juli kam es zu einem kurzen Gefecht. Die Mamluken wurden besiegt und Alexandria geriet in französische Hand. Bis zum 3. Juli standen alle Truppen an Land. Napoleon traf nun Vorbereitungen für den Marsch nach Kairo. Eine kleine Flotte mit Proviant, Kanonen, Munition und weiterer Ausrüstung sollte entlang der Küste zur Rosetta-Mündung fahren, dann in den Nil einlaufen und der Armee Abramania flussaufwärts folgen. Um Kairo noch vor der jährlichen Nilschwemme zu erreichen, befahl Napoleon einen Marsch von 72 Kilometern durch die Wüste. Die Franzosen brachen am 6. Juli nach Kairo auf. Die Soldaten trugen noch immer schwere Wolluniformen und ihre Tornister waren bis auf die Wasserflaschen vollständig mit Ausrüstung gefüllt. Viele litten an Ruhe oder an Augenentzündungen. Manche verloren jede Hoffnung und nahmen sich das Leben. Die auf den Karten verzeichneten Dörfer waren häufig verlassen und feindselige Beduinen hatten die Brunnen mit Sand zugeschüttet. Kairo. Am 20. Juli rückte die französische Armee bis nach Umdinar vor, einem Ort rund 29 Kilometer nördlich von Kairo. Beobachter meldeten, dass sich eine ägyptische Streitmacht unter Murad Bey am Westufer des Nils bei Imbaba sammelte. Weitere Truppen unter Ibrahim Bey standen am Ostufer. Napoleon traf auf dem Schlachtfeld ein. Gegen 15.30 Uhr stürmte eine etwa 6.000 Mann starke Kavallerie der Mamluken heran. Die Franzosen bildeten Karrees, hielten den Angriff auf und gingen dann selbst vor. Die Mamluken flohen. Murad zog sich mit den Resten seiner Soldaten nach Oberägypten zurück. Ibrahim wich in Richtung Belbeis aus, um später nach Syrien zu gelangen. Die Franzosen verloren knapp 100 Tote und Verwundete, während bei den Mamluken etwa 1500 Männer ausfielen. Anschließend wandte sich Napoleon mit 2 Proklamationen an die Ägypter und an die Einwohner von Kairo. Er erklärte, das Ziel des französischen Feldzuges sei die Befreiung des Landes von der Sklaverei und Ausbeutung durch die Sippschaft der Mamluken und ihre selbstherrlichen Beys. Den Bewohnern versprach er Schutz für Personen, Familien, Häuser und Eigentum. Er sagte zu, ihre Lebensgewohnheiten sowie ihre Religion zu achten. Zur Selbstverwaltung sollten Divane entstehen, besetzt mit einheimischen Würdenträgern. Abukir. Am 1. August sichtete die britische Mittelmeerflotte unter dem Befehl von Horatio Nelson die französische Flotte, geführt von François-Paul Bruyères de Galliers. Die französischen Schiffe lagen in den Untiefen der Bucht von Abukir bei Alexandria vor Anker. Zunächst blieben die Franzosen gelassen, weil sie annahmen, die Briten würden erst am nächsten Morgen angreifen. Nelson entschied sich jedoch für einen nächtlichen Angriff. In der französischen Verteidigung klaffte eine Lücke, durch die britische Schiffe in die Bucht eindringen konnten. So nahmen sie die gegnerische Linie von beiden Seiten unter Beschuss. Gegen 22 Uhr explodierte das französische Flaggschiff Lorient. Das Gefecht dauerte bis tief in die Nacht. Am Ende entkamen nur 2 französische Linienschiffe und 2 Fregatten der Zerstörung oder Gefangennahme. Widerstand. Bonaparte steckte im Spätsommer 1798 in großer Gefahr. An Land hatte er die Mamluken besiegt. Gleichzeitig lag seine Flotte nach einem britischen Angriff in Trümmern. Außenminister Charles Maurice de Talleyrand-Périgord war entgegen der Absprache nicht nach Konstantinopel gereist, um die hohe Pforte zu beruhigen. Unter britischem und russischem Druck erklärte Sultan Selim III. Am 9. September Frankreich den Krieg. Auch in Ägypten spitzte sich die Lage zu. Die französischen Truppen verloren in Kairo an Kontrolle. Am 21. Oktober brach dort ein Aufstand aus. Die Niederschlagung verlief äußerst brutal. Rund 2000 Ägypterinnen und Ägypter sowie 300 französische Soldaten kamen ums Leben. Das Direktorium in Paris rechnete inzwischen mit einer Niederlage. Es ließ Bonaparte freie Hand. Er konnte entweder gegen Konstantinopel marschieren und das Osmanische Reich spalten oder seine Stellungen in Ägypten halten. In jedem Fall verlangte die Regierung rasche und glanzvolle Erfolge. Bonaparte entwarf daher einen neuen Plan. Er wollte den Sultan zu einem Friedensvertrag zwingen. Sein Heer sollte nach Akkon, dem heutigen Akko in Israel, vorrücken. Dort stellte Gouverneur Ahmed Pascha al-Jazar eine osmanische Armee auf. Syrien. Ende 1798 plante der osmanische Sultan einen großen Angriff auf Ägypten. Er stellte 2 Heere zusammen. Die Rhodos-Armee sollte die königliche britische Marine über das Meer transportieren. Die Damaskus-Armee marschierte über Palästina und die Sinai-Halbinsel. Gleichzeitig erhielt Ahmed Pascha al-Jazar in Akkon den Auftrag, zur ägyptischen Grenze vorzurücken und Napoleons Aufmerksamkeit zu binden. Napoleon wollte dem Angriff zuvorkommen. Er plante, Akkon zu erobern, die Osmanen in Syrien zu schlagen und anschließend nach Ägypten zurückzukehren. Am 10. Februar 1799 verließ Napoleon Kairo mit 14.000 Soldaten. Erstes Ziel war Al-Arisch. Die Festung kapitulierte am 19. Februar nach kurzer Belagerung. Gaza ergab sich kampflos am 25. Februar. Am 3. März erreichten die Franzosen das Umland von Jaffa. Am 7. März begann der Angriff auf die Stadt. Etwa 3000 Verteidiger vertrauten auf das französische Versprechen, verschont zu bleiben, wenn sie sich ergäben. Nach der Einnahme ließ Napoleon jedoch alle Verteidiger und zusätzlich 1400 Gefangene aus Gaza erschießen. Vor Akkon endeten die frühen Erfolge. Britische Schiffe trafen am 15. März ein und verstärkten die Mauern. Die königliche britische Marine erbeutete zudem die französischen Transportboote mit Geschützen und Munition. Ohne schwere Kanonen musste Napoleon auf langwierige Belagerungstechniken ausweichen. Die Damaskus-Armee rückte heran, um Akkon zu entsetzen. Napoleon schickte am 11. April General Kleber entgegen. Am 16. April besiegten die Franzosen die Osmanen am Berg Tabor. Hohe Verluste, ein Ausbruch der Beulenpest und die drückende Hitze zwangen Napoleon dennoch zum Rückzug nach Ägypten. Der Rückzug begann am 20. Mai. Die erschöpften französischen Truppen erreichten Kairo am 14. Juni. Einen Monat später landete ein weiteres osmanisches Kontingent an der ägyptischen Küste. Am 25. Juli kam es bei Abukir erneut zur Schlacht und erneut siegten die Franzosen. Bonaparte erkannte trotzdem, dass die Expedition verloren war. Britische Seemacht blockierte jede Verstärkung aus Frankreich. Nach Berichten über Niederlagen der Republik im Zweiten Koalitionskrieg entschloss er sich zur Heimkehr. Am 22. August verließ er sein Heer ohne Vorankündigung und übergab das Kommando an Kleber. Nach einer unauffälligen 47-tägigen Seereise landete er am 9. Oktober in St. Raphael. Die Bevölkerung empfing ihn wie einen Helden und hoffte auf einen politischen Neuanfang. Großbritannien hatte inzwischen ein Bündnis mit dem Osmanischen Reich geschlossen. Kleber musste nun mit beiden Mächten verhandeln. Bei einer Zusammenkunft in El Arish am 24. Januar 1800 erklärte er sich bereit, Ägypten gegen freien Abzug zu räumen. Großbritannien verlangte jedoch die bedingungslose Kapitulation, sodass der Krieg weiterging. Am 20. März 1800 besiegte Kleber die Osmanen bei Heliopolis, schlug einen neuen Aufstand in Kairo nieder und belegte die Stadt mit einer hohen Geldforderung. Am 14. Juni 1800 ermordete ihn in Kairo ein Muslim. Neuer Oberbefehlshaber wurde General Menou. Niederlage. Ende 1800 trafen die Briten in Abstimmung mit dem Sultan Vorbereitungen für eine Landung in Ägypten. Ihr Ziel war es, die französische Armee endgültig zu schlagen. General Ralph Abercrombie stach im Februar mit ungefähr 16.000 Soldaten in Richtung Alexandria in See. Die Truppen erreichten die Küste am 8. März. Bei Abukir trafen sie auf die Franzosen unter Louis Friant. Die Briten gewannen dieses Gefecht. Alexandria. Die Franzosen verstärkten ihre Befestigungen in Alexandria und zogen einen Teil ihrer Truppen nach Rahmania zusammen. Am 19. März traf General Menou mit frischem Personal ein. Damit wuchs die französische Streitkraft auf rund 10.000 Soldaten, darunter 1.400 Reiter und 46 Geschütze. Menou wusste, dass eine türkische Armee und die aus Indien anrückenden Einheiten von General Baird bald eintreffen würden. Er beschloss deshalb, den Briten zuvorzukommen. General François Lannes sollte mit 2700 Mann die Schanzen und die römischen Ruinen an der britischen rechten Flanke stürmen. Sobald Lannes dort stand, sollten die Divisionen von Antoine-Guillaume Rampont und Jean-Louis Ebenezer Regnier das britische Zentrum angreifen. Anschließend sollte Regnier die linke Seite der Briten binden und eine Abteilung zwischen die Seen Mahdi und Mareotis schicken, um die Straße nach Alexandria zu sperren. Der erste Angriff war für die Stunden vor Tagesanbruch geplant. So hofften die Franzosen, dem Feuer der Kanonen in den Schanzen und dem der Kanonenboote auf der britischen rechten Seite zu entgehen. General Abercrombie wusste zwar nichts von Menus Ankunft, rechnete aber mit einem nächtlichen Angriff. Er ließ seine Soldaten in voller Ausrüstung schlafen und befahl, dass die ganze Truppe eine halbe Stunde vor dem Morgengrauen kampfbereit sein müsse. Noch vor Sonnenaufgang kam es zu mehreren kleineren Gefechten. Die Briten stießen gegen die stark ausgebauten französischen Stellungen vor. Der Kampf war heftig und kostete beide Seiten viele Menschenleben. Schließlich durchbrachen die Briten die Verteidigungslinien. Die Franzosen zogen sich nach Alexandria zurück, wo sie belagert wurden. General Abercrombie erlitt während der Schlacht schwere Verwundungen und starb wenige Tage später an seinen Verletzungen. Kairo und Kapitulation. Nach dem Tod von General Ralph Abercrombie übernahm John Halley Hutchinson im August den Oberbefehl über die britischen Streitkräfte. Fort Julien wurde am 19. April eingenommen. Am 26. April erhielt Generalmajor R. Coote das Kommando über die Truppen vor Alexandria. Zur gleichen Zeit traf Hutchinson in Rosetta ein und bereitete von dort die Vorstöße in Richtung Kairo vor. Ar-Rahmanija fiel am 9. Mai. Am 15. Juni forderte Hutchinson General Belliard zur Kapitulation auf. Die französische Seite lehnte dies zunächst ab. Als die britischen Einheiten jedoch am 20. Juni die Vororte Kairos erreichten, ließ Belliard eine Waffenruhe verkünden und nahm Gespräche auf. Die französischen Truppen in Kairo kapitulierten am 27. Juni. Alexandria folgte am 31. August. Nachwirkungen. Der Feldzug wirkte in Frankreich in zwei Richtungen. Zu Hause entfachte er eine neue Begeisterung für Ägypten und den Nahen Osten. Viele Menschen interessierten sich plötzlich für Pyramiden, Hieroglyphen und altorientalische Kulturen. Aus dieser Begeisterung entstand eine regelrechte Ägyptomanie. Universitäten weiteten das Fach Ägyptologie aus und Forscher untersuchten vermehrt altägyptische Objekte. Gleichzeitig brachte die Unternehmung Frankreich große Probleme. Die Soldaten litten unter Krankheiten, Desertion und knappen Vorräten. Napoleon galt in der Heimat zwar weiterhin als Held, doch das tatsächliche Scheitern der Kampagne schadete seinem Ruf und schwächte seine weiteren militärischen Pläne. Auch für den Nahen Osten hatte der Einmarsch weitreichende Folgen. Die französischen Einheiten wurden von vielen Gelehrten und Wissenschaftlern begleitet. Diese legten Karten an, sammelten Pflanzen und untersuchten alte Stätten. Ihre Arbeit förderte Archäologie, Botanik und Kartographie. So wuchs das Wissen über Geschichte, Kultur und Landschaft der Region. Politisch verschob der Einmarsch das Kräfteverhältnis. Die Autorität des Osmanischen Reiches nahm ab und seine Kontrolle über Ägypten wurde schwächer. Zugleich wuchs bei vielen Ägyptern und Syrern ein nationales Bewusstsein, weil sie die fremde Besatzung ablehnten. Am Ende mussten die französischen Soldaten Ägypten räumen. Sie durften ihre Ausrüstung behalten. Den begleitenden Wissenschaftlern wollte man jedoch ihre Aufzeichnungen abnehmen. Sie widersetzten sich und drohten, die Papiere ins Meer zu werfen. Schließlich durften sie alle Unterlagen behalten. Britische Schiffe brachten die französischen Truppen nach Hause. Bald darauf nahmen beide Regierungen Verhandlungen auf. Im März 1802 unterzeichneten sie den Frieden von Amiens. Verluste. Von den anfänglich 36.000 Soldaten kehrten viele nicht zurück. 15.000 Soldaten waren gefallen oder verwundet. Zu den Opfern zählten die Generäle Jean-Baptiste Kleber, Louis-Marie-Joseph-Maximilien Caffarelli du Falga und Louis-André Bon sowie Admiral François-Paul Bruez des Galliers. 8.500 weitere Soldaten gerieten in Gefangenschaft. Frankreich verlor fast seine gesamte Mittelmeerflotte. 11 Linienschiffe und 2 Fregatten gingen verloren. Auch große Mengen an Waffen und Ausrüstung verschwanden. Auf der Seite der osmanischen und britischen Truppen gab es etwa 50.000 Tote oder Verwundete sowie 15.000 Gefangene. Für die Wissenschaft. Die Expedition endete militärisch als Fehlschlag. Dennoch brachte sie wichtige wissenschaftliche Entdeckungen hervor. Die teilnehmenden Wissenschaftler machten die altägyptische Kultur weithin bekannt. Dadurch entstand ein großes Interesse an der Frühgeschichte. Ihre Ergebnisse fassten sie in der umfangreichen Text- und Bildsammlung Description de l'Égypte zusammen. Die bedeutendste einzelne Entdeckung war der Fund des Steins von Rosetta am 15. Juli 1799. Dieser Fund ermöglichte später Jean-François Champollion die Entzifferung der altägyptischen Hieroglyphen. Für Algerien. Die ägyptische Expedition wirkte noch in Algerien nach. Der D. von Algier gewährte Frankreich 3 Kredite, um den Feldzug in Ägypten und weitere Kriege Napoleons zu bezahlen. Nach dem Sturz des Kaisers weigerten sich die französischen Könige, das Geld zurückzuzahlen. 1827 schlug der verärgerte Day dem französischen Gesandten mit einem Fliegenwedel ins Gesicht. Frankreich nutzte dieses Ereignis 1830 als Vorwand, um Algier zu erobern. Zuvor hatte sich Frankreich in einem Abkommen mit Ägyptens Machthaber Muhammad Ali abgesichert,